Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit André Zanto und Spuren der französischen Vergangenheit.
1998 fühlte ich mich nur noch schlapp und bin zum Arzt. Bei der Blutprobe wurde dann sichtbar, dass ich gesundheitlich ein kleines Problem habe. Statt maximal 10.000 weißen Blutkörperchen verfüge ich über 86.000. Mein Arzt wollte wissen, ob ich in einer Druckerei gearbeitet hätte oder in einer Raffinerie oder ähnliches. Ich sagte ihm, dass ich bei den Atomtests dabei war und dass es da vielleicht einen Zusammenhang gäbe. Und er antwortete, dies sei sicherlich so.
Ja, das war dann wohl so. Hervé Perraudin, ein französischer Veteran, der vor ein paar Jahrzehnten dabei war, als Frankreichs Regierung in ihrem Überseegebiet im Südpazifik Atomwaffen getestet hat. Soldaten wie Perraudin leiden noch heute unter den Folgen. Er hat Leukämie, wie wir gehört haben. Aber die Soldaten sind inzwischen wieder auf dem Festland. Was ist mit den Menschen, die in Französisch-Polynesien leben, bis heute? 50 Jahre nach den ersten Atomwaffentests. Das erkundet die Weltzeit heute. Und vor uns vor Ort war Sophie Stiegler. Sie hat die weit entfernten Inseln im Südpazifik bereist, die unter französischer Flagge stehen und auf denen etwa 250.000 Menschen wohnen. Sie erlebten die Atomexplosionen vor allem auf dem Mururoa-Atoll ab 1966 anfangs noch als Schauspiel. Und sie waren ahnungslos. Das zeigen zumindest die französischen Fernsehberichte von damals.
Die Explosion auf der Insel Mururoa hat wirklich keinerlei Einfluss auf das Gemüt des einfachen Mannes.
Tahiti 1966. Ein französischer Funktionär beschreibt im Fernsehen die Stimmung kurz vor dem ersten Atomtest auf der Inselgruppe im Pazifik.
Die Menschen haben Vertrauen. Sie sind wirklich davon überzeugt, dass jegliche Vorkehrungen getroffen werden für Tahiti.
Der Funktionär und sein Interviewer sind sich einig. Die Menschen in Französisch-Polynesien haben keine Angst. Wirklich nicht. Die Einigkeit von Journalist und Funktionär wirkt fast, als ob sich die beiden lustig machen über die Sorglosigkeit der Polynesier. Aber worüber sollten sich die Menschen damals, 1966, auch Sorgen machen? Die Behörden hatten doch versichert, les essais sont propres, die Versuche sind sauber. Kein einziges radioaktives Staubkorn werde jemals eine bewohnte Insel erreichen. Und so ist es auch kein Wunder, dass viele Inselbewohner die erste Explosion neugierig und mit großen Augen beobachten.
Es hat sich angehört wie Donnergrollen. Und der Himmel ist rot geworden. Alle aus der Lagune waren da, um sich das anzuschauen, auch die Kinder. Und wir haben gelacht, weil wir dachten, alles ist gut. Wir haben den Knall gehört.
Viviane Araquino sitzt in einem alten Sessel, über den sie ein buntes Tuch geworfen hat. Die milchigen Augen in ihrem zerfurchten Gesicht schauen durch mich durch, wenn sie sich erinnert. Damals, in den 60er Jahren, hat sie es wie viele andere gemacht. Zusammen mit ihrem Mann verlässt sie ihre Heimatinsel und zieht dahin, wo die Jobs sind, nach Hao. Auf dem Atoll im Pazifik hat die französische Armee eine ihrer größten Basen eingerichtet. Auch die Atombomben baut sie hier zusammen. Und so wächst das beschauliche Hau von knapp 200 Bewohnern auf bis zu 3000. Fast jeder hat einen Job beim Militär, im Dienst oder als Kellner, Fahrer, Monteur, Koch. Auch Vivians Mann verdient bei der französischen Armee mehr Geld als mit jeder anderen Arbeit.
Alle gingen nach Hao, um zu arbeiten. Die Kokosernte wurde aufgegeben. Mein Mann machte die Militärflugzeuge sauber. Jedes Mal, wenn eins landete, musste er hin.
Die Flugzeuge waren dabei nicht einfach nur dreckig. Sie waren voller radioaktivem Staub. Die französischen Piloten flogen nach den Atomwaffenexplosionen mitten in die radioaktive Wolke, um Messungen vorzunehmen. Wieder am Boden wurde der Staub von ihren Flügeln gewaschen, von Hilfsarbeitern in Baumwollanzügen. Auch für sie ist es eine große Ehre, als Frankreichs Präsident Charles de Gaulle 1966 höchstpersönlich vorbeikommt.
Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend.
Es liegt mir am Herzen zu sagen, wie sehr Frankreich den Dienst zu schätzen weiß, den Französisch-Polynesien uns erweist.
À notre ensemble français. Enfin, j'ai parlé des raisons de l'avenir, votre avenir.
Wir sichern Frieden für ganz Frankreich. Polynesiens Zukunft kann großartig sein. Statt einem einsamen, isolierten Gebiet ist es dazu auserkoren, ein großes Kommunikationszentrum des großen Pazifik zu sein.
Être un centre essentiel des grandes communications du Grand Pacifique.
Vielleicht hätte Präsident de Gaulle statt einer großartigen Zukunft lieber eine strahlende Zukunft versprechen sollen. Denn heute ist klar, nach mehreren oberirdischen Atomtests regnete es eben doch radioaktive Teilchen auf bewohnte Inseln des französischen Überseegebiets. Sie gelangten in die Luft, ins Trinkwasser, ins Gemüse und den Fisch. Die Menschen bekamen kleine, aber messbare Strahlendosen ab. Und es ist auch klar, die französische Armee wusste das. Und zwar von Anfang an. In internen Dokumenten heißt es, die Bevölkerung sei ahnungslos. Und das solle auch so bleiben. Die Wahrheit hätte das gesamte Atomtestprogramm gefährdet. Viele Polynesier, auch Viviane Arakinu, erheben heute schwere Vorwürfe.
De Gaulle hat die Bewohner auf den Atollen gezählt.
Il sait que c'est pas beaucoup.
Es sind viel weniger als in Frankreich. Da dachte er, dann schicke ich die Bomben hierhin, um uns zu töten, statt die anderen. Ich sage die Wahrheit. Ich habe Krebs gehabt, meine Schwester auch. Wir sind krank, sehr krank.
Le cancer, ma sœur aussi, on est malade. Très mal.
Viviane hatte Gebärmutterhalskrebs. Eine Krankheit, für die sie theoretisch eine Entschädigung vom französischen Staat bekommen könnte. Theoretisch. Dafür müsste sie nachweisen, dass sie eine erhöhte Strahlendosis durch die Atomwaffentests abbekommen hat. Aber wie? Von mehreren tausend Antragstellern haben bisher nur 7 Polynesier tatsächlich eine Entschädigung erhalten. Ein verschwindend geringer Anteil. Das Problem: Im Nachhinein lässt sich nicht mehr feststellen, ob eine Krebserkrankung durch Strahlung entstanden ist. Die Krebsrate in Polynesien ist aber durchaus einen näheren Blick wert. Der Wartebereich der Krebsstation im Krankenhaus Taaone auf Tahiti. Auf dem Fernsehbildschirm läuft eine Sportübertragung. Athletische Männer springen vom 10-Meter-Brett ins Wasser. Hier sind viele der Patienten in ihren Sesseln eingenickt. Eine gerahmte Zeichnung an der Wand zeigt eine kahle Frau. Darüber die Worte: Chic et chauve, c'est possible. Kahl und schön, das ist möglich. Ich bin mit Gilles Soubiran verabredet. Er übernahm in den 90ern die Onkologiestation vom letzten Militärarzt. Während der Atomtests von 1966 bis 1996 lag die Gesundheit der Polynesier in den Händen der Armee. Und die hat bis heute eher wenig Interesse daran gezeigt, dass bekannt wird, wie es den Leuten damals ging. Sie verweist dabei auf die ärztliche Schweigepflicht. Dr. Soubiran hat mit einem Kollegen zumindest die Krebsrate ab 1985 rekonstruiert. Besonders eine Form der Leukämie, die akute myeloische Leukämie, kurz AML, stach dabei heraus.
Wir gehen davon aus, dass pro Jahr 20-30% dieser Leukämieerkrankungen durch erhöhte Strahlung verursacht worden sein könnten.
Nicht nur an der Leukämieform AML erkrankten erstaunlich viele Polynesier, auch an Schilddrüsenkrebs. Beides sind Krankheiten, die durch radioaktive Strahlung verursacht werden können. Zwischen 1998 und 2002, und das sind die aktuellsten Vergleichszahlen, die verfügbar sind, hat Polynesien für diese beiden Krebsarten die höchsten Raten der Welt. Die staatliche Kranken- und Sozialversicherung hat errechnet, dass etwa jeder 40. Bürger eine Krankheit hat, die durch die Atomtests entstanden sein könnte. Das wären mehr als 7.000 Menschen. Ob wirklich das Nuklearprogramm schuld ist, lässt sich aber kaum belegen, sagt Dr. Soubiran.
Actuellement, on a une épidémie de cancer de toutes sortes sur la Polynésie.
Zurzeit gibt es eine richtige Epidemie aller Krebsarten in Polynesien, auch lange nach den Atomversuchen. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle, etwa Übergewicht und Rauchen. Solche Faktoren steigern das Krebsrisiko.
Plusieurs facteurs environnementaux qui jouent en défaveur de la population.
Als tausende französische Militärs ins Land kamen, brachten sie nicht nur Geld mit, sondern auch ihren Lebensstil. Nach Jahrtausenden von Fisch und Kokosmilch fanden die Einheimischen Geschmack an Pommes, Fleisch und Zigaretten. Das war also de Gaulles wunderbare Zukunft. Die ist auch auf dem Atoll Hao, dem Ex-Militärstandort, leider nicht angekommen. Hochaufragende Kokospalmen, dazwischen ducken sich kleine Betonhäuschen mit Wellblechdächern. Auf der Straße fahren Kinder auf viel zu großen Fahrrädern ohne Bremsen hin und her. Es sind Ferien, viel zu tun gibt es nicht. Gleich neben der Kirche ist ein Garagentor aufgeschoben. Im Eingang steht Teaitu Foster. Mit seiner fleckigen Hose und dem zahnlosen Lächeln kann ich kaum glauben, dass er einer der reichsten Männer auf Hao ist. Zu ihm kommt man auch, wenn man einen Kühlschrank oder einen Toaster reparieren lassen möchte. Zu Zeiten der Atomversuche nutzte Teaitu die Gunst der Stunde und machte ein äußerst erfolgversprechendes Geschäft auf, einen Nachtclub. Der gehörte neben einem brandneuen Schwimmbad und Kino zur neuen Amüsiergesellschaft auf Hao.
Bis 5 oder 6 Uhr morgens wurde getanzt, getrunken und sich amüsiert. Die Legionäre, alle, solange die Musik rumst, wollte keiner heim. Das war gut, vor allem für mich, weil ich viel Geld verdient habe.
An de Gaulles Besuch auf Hao 1966 erinnert er sich noch gut.
Avec de Gaulle, il a dit comme ça. Ici en Hao, il va fournir de l'eau pour les populations.
De Gaulle hat gesagt, hier in Hao werden wir alle mit Wasser versorgen und mit Strom, alles kostenlos.
Et maintenant, le jour que de Gaulle décédé.
Und heute? Was haben wir heute? Wir zahlen für alles und es gibt nichts mehr. Keine Arbeit, gar nichts.
Sichtbare Überreste der französischen Atomtest-Ära gibt es fast keine mehr auf Hao. Auch die Strahlenwerte sind kaum noch erhöht. Wie auf fast allen Inseln in Französisch-Polynesien. Heute wird hier keiner mehr durch Radioaktivität krank. Auf Hao sind eher Asbest und Blei ein Problem und PCB. Die giftige Chlorverbindung wurde früher in Elektronik und in Kunststoffen genutzt. Die Gifte stammen von der Armee. Sie vergrub Bauschutt und Geräte vor ihrem Abzug oder versenkte sie im Meer. So hat es Teaitu Foster selbst beobachtet.
Ich weiß das, weil ich zum Fischen rausgefahren bin. Als ich auf dem Meer war, habe ich einen Hubschrauber gesehen, der alles runtergeworfen hat. Lastwagen, Bulldozer. Man muss nur ein U-Boot hinschicken, dann sieht man das alles. Auf dem Atoll haben sie ein 300 Meter tiefes Loch gegraben und Laster und ganze Flugzeuge reingeworfen.
Heute plagt viele Polynesier eine Mischung aus Wut und Schuldgefühlen. Einerseits haben sie das Atomgeld aus Frankreich gerne genommen und kaum nachgefragt. Andererseits verdient es kein Volk, belogen zu werden. Protestiert haben in den 60ern nur wenige.
L'ignorance, parce que quand nous avons commencé à manifester, on était une dizaine dans la rue.
Wir gingen auf die Straße, um zu demonstrieren, aber wir waren nur etwa 10 Leute. Man spuckte uns an und nannte uns verrückt. Sie sagten, die wissen nicht, was sie tun. Es gibt keine Probleme mit den Atomtests. Und die Medien mit dem Staat im Rücken sagten, die Versuche seien sauber. Aber man musste verrückt sein, das zu glauben. Ein ganzes Volk wurde konditioniert.
Oscar Temaru gehörte zu den wenigen, die sich auflehnten vor 50 Jahren. Es dauerte lange, bis man ihm zuhörte. Aber dann, 2004, wird er sogar zum Präsidenten von Französisch-Polynesien gewählt, für das Lager der Independentisten. Er setzt sich dafür ein, dass die Folgen der Atomtests aufgeklärt werden und dafür, dass Polynesien unabhängig wird von Frankreich. Ein Hauptargument dabei sind natürlich die Atomversuche.
De Gaulle hat sich entschieden, ohne die Bevölkerung zu befragen, ohne sie zu informieren. Dabei wusste er nur zu gut, dass die oberirdischen Versuche Risiken für die Menschen bedeuteten. Das wusste er alles und hat sich trotzdem dafür entschieden. Deshalb sage ich, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Temaroux schaffte es, Französisch-Polynesien auf die Entkolonialisierungsliste der Vereinten Nationen zu setzen. Das heißt, die UN sollen den Weg in die Unabhängigkeit für die rund 250.000 Bürger Frankreichs überwachen und begleiten. Für Temaroux ist klar, an der Not seines Landes ist einzig und allein Paris schuld, auch an der wirtschaftlichen Misere.
Cette économie factice qu'ils ont mis en place, artificielle.
Frankreich hat eine künstliche Wirtschaft eingeführt. 50.000 Menschen sind arbeitslos bei einer Gesamtbevölkerung von 250.000. Das macht 20%. Das ist enorm für ein so kleines Land.
Es ist eine Wirtschaft am Tropf. Statt selbst gefangenen Fisch zu essen, landet inzwischen importiertes Fleisch auf dem Teller der Inselbewohner. In den Straßen fahren dicke SUVs. In den Häusern leuchten abends die Flachbildfernseher. Alles wird importiert, Fleisch aus Neuseeland, Milch und Beton aus Frankreich. Die Wirtschaft ist nur noch nicht zusammengebrochen, weil Frankreich sein Überseegebiet jedes Jahr mit einer stattlichen Überweisung bedenkt. Deshalb spaltet die Frage der Unabhängigkeit auch Polynesien. Der Befürworter Temaroux wurde mehrfach als Präsident abgewählt und dann wiedergewählt. Das ursprüngliche Vertrauen in das Vaterland Frankreich ist nicht mehr da, aber auch nicht ganz weg. Nach vorne schauen, das können viele Menschen immer noch nicht. Thiaitu Foster, Ex-Nachtclubbesitzer, Elektriker und Fischer, versucht es. Ich darf auf seinem Motorboot mitfahren auf seine eigene kleine Insel. Durch das kristallklare Wasser flitzen ein paar helle Fische. Dahinter beginnt der Korallenstrand. Hier will Teaitu zurück zu den Ursprüngen von Polynesien. Kokospalmen pflanzen und das Kokosfleisch verkaufen. La Copra nennen das die Bewohner. Gemeinsam setzen wir eine Kokosnuss in den Strand. Obwohl Foster auch am französischen Atomtestprogramm mitverdient hat, ist er froh, dass es vorbei ist.
Wir haben unsere Ruhe, dürfen wieder fischen, wann wir wollen. Wir sind frei.
Sophie Stiegler hat uns mitgenommen auf einige Inseln von Französisch-Polynesien im Südpazifik, 50 Jahre nachdem dort die Atombombentests der Franzosen begonnen haben. Sie dauerten bis 1996 und veränderten das Leben der Bewohner dort nachhaltig. Das lässt sich wohl unumstritten sagen. Die französische Regierung, die engagiert sich ja heute in der atomaren Abrüstung, ohne freilich die eigenen Atomwaffen aufzugeben. Die Atomwirtschaft hat offenbar eine starke Lobby in Frankreich. Das zeigt auch die Zahl der Atomreaktoren, die konstant hoch bleibt, allen Ankündigungen zum Trotz, Erneuerbare doch künftig stärker zu fördern. Das beunruhigt auch Nachbarländer wie Deutschland, denn bei AKW-Unfällen, da macht die Strahlung ja nicht an Ländergrenzen Halt. Deshalb gibt es nicht wenige Politiker, die ein europäisches Energiemanagement fordern. Zwar gibt es schon die Europäische Atomgemeinschaft seit 60 Jahren, eine Dachorganisation, aber von einer gemeinsamen Strategie im Umgang mit der Atomkraft in Europa kann noch keine Rede sein, so Azadeh Peschme für die Weltzeit aus unserem Brüssel-Studio.
Ein Drittel aller Atomkraftwerke weltweit befinden sich in Europa. Mit Blick auf die einzelnen EU-Mitgliedstaaten relativiert sich jedoch dieses Bild. Man kann von einer Dreiteilung sprechen, so Georg Zachmann vom Brüsseler Think Tank Brügel. Einige Länder wie Deutschland haben den Atomausstieg beschlossen. In Osteuropa hingegen plant man in Polen und Tschechien weitere Atomkraftwerke. Vorreiter bei der Kernkraft sei aber Frankreich, erklärt Georg Zachmann, auch wenn es erste Versuche gäbe, die Atomkraftnutzung einzudämmen.
Frankreich wollte von 75% Atomstromerzeugung auf 50% Atomstromerzeugung herunter. In der Mehrjahresenergievorschau scheint aber eigentlich nur das Kernkraftwerk Fessenheim wegzufallen, was offensichtlich reichen würde, um diese Zielstellung bis 2025 zu erreichen.
Ob eine dauerhafte Schließung des Kernkraftwerkes Fessenheim die Atomkraftnutzung reduziert, ist fraglich. Denn Ende 2018 plant die französische Regierung, das Atomkraftwerk Flamanville in Betrieb zu nehmen. Vor allem konservative Politiker halten die Zielsetzung, die Kernkraftnutzung zu mindern, für unrealistisch. Als häufigster Grund, warum Frankreich und einige andere EU-Länder weiterhin auf die Atomkraft setzen, wird die Versorgungssicherheit genannt. Atomkraft wird als heimische Energie angesehen und muss im Gegensatz zu Öl und Gas nicht aus Ländern wie Russland importiert werden. Aber diese Rechnung geht nur zum Teil auf. Ausgerechnet osteuropäische Länder setzen in ihren Atomkraftwerken auf Produkte russischer Hersteller, so Georg Zachmann.
Die russische Atomindustrie baut die Kernkraftwerke in Bulgarien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Weißrussland, selbst in der Ukraine. Die werden von der russischen Atomindustrie gebaut und sind großenteils auch ausgelegt auf die Brennstäbe, die aus Russland kommen.
Anders als beim Gas seien die osteuropäischen Länder aber nicht von täglichen Lieferungen aus Russland abhängig. Die Brennstäbe laufen einige Jahre in den Atomkraftwerken, sodass ein plötzlicher Ausfall der Energieträger nicht eintreten kann. Was zunächst nachhaltig klingt, birgt aber auch Risiken, gegen die die Betreiber der Atomkraftwerke häufig nicht versichert sind. Das kritisiert Claude Turmes, Abgeordneter der Europäischen Grünen im EU-Parlament am Rande der Klimakonferenz in Marrakesch.
Wie soll denn ein fairer Markt funktionieren, in dem Atom keine Versicherung hat, wenn ein Unfall passiert und in dem auch nicht geklärt ist, ob die Atomkraftwerksbetreiber, ob die wirklich voll zahlen für den Abriss der Reaktoren und für Jahrzehnte oder Jahrhunderte gefährlichen Atommüll, der muss ja irgendwo aufbewahrt werden.
Eine EU-weite Regelung, um mit den Kosten für den Atommüll, den Reaktorrückbau und möglichen Unfällen umzugehen, gibt es aber nicht. Entscheidungen für oder gegen die Atomkraft fallen bisher auf nationaler Ebene. Um eine einheitliche Linie in der Energiepolitik zu finden, ist ein gemeinsamer europäischer Energiebinnenmarkt nötig. Der EU-Kommission fehlt aber die Durchsetzungskraft, meint der Grüne Claude Turmes.
Die EU-Kommission, die ist zumindest feige, politisch feige, in der Hinsicht, dass sie sich nicht durchsetzen will, dass der Binnenmarkt, das sind Gesetze aus dem Jahr 2000 und nicht Gesetze oder Verträge aus den 50er Jahren vom letzten Jahrhundert. Die Juncker-Kommission ist feige und will eigentlich nicht, obwohl sie jetzt die Gelegenheit hat.
Diese Gelegenheit für einen europäischen Energiebinnenmarkt muss die EU-Kommission früher oder später wahrnehmen. Denn die Atomkraftnutzung hat selten nur Auswirkungen auf das Land, in dem der Strom mit der Kernkraft erzeugt wird. Immer wieder finden sich Atomgegner in Grenzgebieten der EU-Länder zusammen, so wie es aktuell bei dem umstrittenen belgischen Kernkraftwerk Tihange der Fall ist. Auch der Energieexperte Georg Zachmann plädiert dafür, die nationale Sichtweise auf die Atomkraftnutzung aufzugeben.
Das sind ja alles grenzüberschreitende Effekte. Wenn man das aber alles nur rein national betrachtet, funktioniert das nicht.
So die Meinung von Georg Zachmann vom Brüsseler Think Tank Bruegel. Mit ihm gesprochen über die europäischen Atomkraftwerke hat Azadeh Peschmer. Soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zanto.